was Tolles, wenn man irgendwo reinkommt und jemand sagt, hey, du hast ein schickes Hemd an. Das ist mir heute Morgen passiert. Und ich habe dann gesagt, dieses Hemd hat mir meine Frau geschenkt, weil sie weiß, was mir steht. Ich finde, das Hemd steht mir gut. Ich war sehr begeistert auch, als ich mich im Spiegel gesehen habe. Und ich möchte eins sagen, ihr seht auch wunderbar aus. Und ich meine das jetzt nicht auf der körperlichen Ebene, leiblich, sondern Gott hat euch schön gemacht. Er hat euch Kleider des Heils angezogen. Ihr seid gerettet. Ihr seid wie eine Braut geschmückt. Ihr seid in reinen und weißen Kleidern hier. Ist das nicht fantastisch? Erstmal das vorauszuschicken. Ja. Das ist so toll. Hey, wir sind gereinigt durch das Blut Jesu und wir haben Zugang. Hey, dieses ganze Thema jetzt mit Weltmeisterschaft und so weiter. Ich denke dann auch so ein bisschen an meine Enkelkinder. Wir haben ja 3 Kinder, mittlerweile 6 Enkelkinder. Da muss man sich fit halten. Wir sprachen schon eben mit einigen über fit halten und Fitnessstudio und so weiter. Und dann wird demnächst sicherlich auch mit den kleinen Fußball ein Thema werden und fit werden. Und was wünscht man sich mehr, als wenn man Kinder oder Enkelkinder hat? Oder auch so als Lehrerin, wenn man mit Kindern immer zu tun hat. Was wünscht man sich mehr, als dass die Kinder wachsen und reifen? Stimmt das nicht? Keiner möchte doch, dass die Kinder für immer klein bleiben. Sie sind zwar schön so, aber jeder möchte doch, dass die Kinder dann irgendwann lesen lernen, stimmt's? Dass sie reifen, dass sie fit werden, dass sie irgendwann tolle Erwachsene werden, dass sie eine tolle Ausbildung haben, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen können und dass sie reife Menschen werden, die das Leben beurteilen können. Und hey, wie viel mehr wünscht sich das Gott für uns? Jetzt denk doch mal einen Moment nach. Weil wir denken manchmal, oh Gott, der lauert da nur wie ein Polizist auf seinem Thron und hast schon wieder einen Fehler gemacht. Nein. Gott sieht unser Leben ganz anders aus der Perspektive eines Vaters, der möchte, dass seine Kinder wachsen und reifen, dass sie sich entwickeln. Gott hat absolut nur Gutes mit uns im Sinn. Es gibt keinen kleingedruckten Vertrag, wo da steht, lass das noch und das noch. Es gibt da nichts Kleingedrucktes. Gott möchte, dass du dein volles Potenzial entwickelst. Amen. Stimmt, das stimmt wirklich. Das ist einfach so. Und das ist echt fantastisch. Und ich habe ja gesagt, ich schenke euch eine Predigtreihe zum 30. Jubiläum, was wir letztes Jahr hatten, 30 plus. Wachstum, Reife und Frucht gehen wir heute in den 4. Teil. Und wir haben diesen Ausgangstext ja gehabt, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Können wir den mal ranwerfen? Und ich habe ja viele, viele Übersetzungen miteinander verglichen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, ob das 18 oder 17, 18 oder so waren. Und bei dieser Übersetzung kommt das am besten rüber, finde ich, was Gott sagen will. Und ich lese uns den Text nochmal. Ihr Kinder, ich gebe es euch schriftlich. Eure Verfehlungen sind vergeben. Das verbirgt der Name Jesus Christus. Ihr Väter und Mütter, ich gebe es euch schriftlich. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da ist. Ihr jungen Leute, ich gebe es euch schriftlich. Ihr habt den Teufel besiegt. So habt ihr es jetzt schwarz auf weiß. Ihr Kinder, ihr habt den Vater erkannt. Ihr habt es schwarz auf weiß, ihr Väter und Mütter. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da ist. Ihr habt es schwarz auf weiß, ihr jungen Leute. Ihr seid stark, denn das Wort Gottes ist in euch lebendig und ihr habt den Teufel besiegt. Amen. Hey, das ist wirklich stark. Wir haben uns ja einige Sachen schon angeguckt. Die ganze Sache mit der Kindschaft. Hey, dass Gott uns unsere Sünden vergeben hat. Dass er uns angenommen hat an Kindesstatt. Du kannst nicht mehr weiter befördert werden. Du bist schon Gottes Kind. Ist das nicht toll? In der Position kannst du nicht mehr weiter vorrücken. Du bist in der Position, dass du ein Miterbe von Christus bist und Christus wird vom Vater alles erben, alles, was Gott geschaffen hat. Und du erbst das in Christus mit. Hey, du bist Erbe, du bist Kind. Das ist so stark. Das ist etwas so Starkes. Aber wir sagen ja, da bleibt es ja nicht bei stehen, ein Kind soll sich ja entwickeln und Gott möchte das auch. Dann werden ja hier die Jugendlichen, die Heranwachsenden angesprochen. Gott möchte, dass wir, weil wir nun mal auf einer gefallenen Welt leben, wir sind ja noch nicht im Himmelreich, Das kommt ja erst noch, die Vollendung kommt ja erst noch. Wir sind in dieser Zwischenphase, wo wir leider diese komische Frucht genommen haben, von diesem Baum, der verlockend war neben dem Baum des Lebens. Und weil wir dachten, wir wissen das besser. Gott sagt, geht da lieber nicht ran. Und wie das mit Kindern dann so oft ist. Mama und Papa haben gesagt, das ist nein. Dann muss es ja erst recht interessant sein. Und wir meinten es besser zu wissen. Nur, was Gott damit meint, ihr werdet dann das erkennen. Und das hat vom Grundtext im Hebräischen meint, dass die Erfahrung des Bösen macht. Nicht nur theoretisch im Kopf zu wissen, was böse ist, sondern du machst dann praktisch die Erfahrung des Bösen. Das hätte Gott gerne von uns ferngehalten. Ist Gott nicht gut? Und jetzt leben wir mitten immer im Alltag. Kennen wir die Erfahrung des Bösen? Kennt jemand die Erfahrung des Bösen unter uns? Echt? Kennt ihr die? Hätten wir gerne darauf verzichten können, seid mal ehrlich. Das wollte Gott uns ersparen, dass wir die Erfahrung des Bösen persönlich kennen. Aber jetzt leben wir darin und deshalb müssen wir wachsen und zunehmen und diesem Bösen begegnen können. Und das geschieht dadurch, dass das Wort Gottes in uns Substanz hat. Hey, es können Leute, noch so viele kommen, egal ob Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten oder Lehrer kommen und euch das Wort Gottes in Vollmacht des Heiligen Geistes sagen, so wie es steht und wirklich im guten Sinne auslegen. Wenn ihr selbst das Wort Gottes für euch nicht esst und verdaut, dann werdet ihr nicht wachsen. Ihr selbst, und ihr könnt es ja in kleinen Portionen, wie ihr das macht, ist eure Sache. Aber irgendwie solltet ihr in der Schrift immer mehr zu Hause werden. Die Schrift, es gibt so tolle, moderne Übersetzungen. Es gibt ja nicht nur die grundtextgenauen Versionen wie Elberfelder, Schlachter und so weiter. Manche können ja auch Altgriechisch oder Hebräisch, also kannst du das ganz genau nachlesen. Aber es gibt ja diese wirklich modernen Bibelübertragungen, wo manchmal der Sinn dann erst verständlich wird und niemand hatte eine Ausrede, stimmt's nicht? Wenn wir Zeit haben für dieses und jenes und sagen, ja, habe ich gar keine Zeit für, das ist doch Quatsch. Was man will, das tut man, stimmt das nicht? Was ich will, das tue ich. Was ich nicht will, tue ich nicht. So, die Nummer ist in Wirklichkeit ganz einfach. Und wenn das Wort Gottes in uns lebendig ist, dann sagt die Bibel, dadurch überwinden wir den Bösen. Das ist stark. Also hör auf, nach irgendwelchen Rezepten zu suchen oder von der Predigt, ich brauche noch einen Tipp gegen das Böse. Wenn das Wort Gottes in dir lebendig ist, dann besiegst du das Böse. Und heute geht es mehr um diese Richtung, ja, von Vaterschaft und diese ganze Prozesse. Ich hatte ja noch einen Teil eingefügt nach den Kindern und nach den Heranwachsenden, habe ich so einen Teil eingefügt. Das war letztes Mal, ich glaube im März, wo wir hier waren, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Vielleicht können sich manche erinnern. Es ist ein lebenslanger Prozess zu wachsen und zu reifen. Da kann man nicht sagen, ich ziehe mir jetzt mal diese Serie von diesem guten Bibellehrer rein, und dann bin ich gewachsen. Das wäre cool. Du, dann müsste ich ein geistlicher Riese sein, wen ich alles gehört habe und was ich mir alles angehört habe. Aber es hat damit relativ wenig zu tun, weil diese Sachen müssen verdaut werden, die müssen verarbeitet werden, die müssen im Leben angewandt werden. Sonst bleibt das alles graue Theorie. Es muss verstoffwechselt werden, es muss ein Teil von uns selbst, von unserer Identität werden. Und deshalb will Gott, dass wir wachsen, reifen und Frucht bringen, denn dann wird sein Name verherrlicht. Das steht da wirklich. Wenn wir Frucht bringen, das ist das Ziel. Unser Wachstum ist nicht nur irgendwie so ein Selbstzweck, sondern wir sollen wachsen, in eine geistliche Reife kommen und dann Frucht bringen. Hörst unser Leben, wie bei natürlichen Kindern, dann zeugen sie ihre eigenen Kinder, wie wir bei uns jetzt. Wir haben Enkelkinder, weil unsere Kinder eigene Kinder bekommen haben, wie im Natürlichen, so soll das auch im geistlichen Leben sein. Und wie schön wäre das, wenn wir die nächsten Jahre hier hinkommen und es sind neue Generationen von Gläubigen da. Leute, die zum Glauben kommen. Eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, der immer wieder Menschen zum Glauben kommen. Das ist so. Das ist wirklich wichtig, weil wir wollen ja nicht ein spirituelles Seniorenheim sein, oder? Das ist nicht der Sinn einer Gemeinde, sondern eine Gemeinde ist dann gesund, wenn sie ausbalanciert ist mit allen Generationen. Und diesen Segen möchte Gott euch sicherlich schenken. Und wir brauchen Impulse in unseren Gemeinden, Impulse, um zu reifen und zu wachsen. Gemeindeleitung muss es schaffen. Die Verantwortung von Gemeindeleitung ist, Impulse freizusetzen. Ob sie es selber können, dazu kann man dann auch wieder andere noch einladen. Es müssen Impulse, Wachstumsimpulse geschaffen werden. Eine Lehrerin weiß das ganz genau. Die Kinder müssen herausgefordert, aber auch gefördert werden. Das ist ganz wichtig. In einer Gemeinde, lalala, die Abläufe, lalala, ABC. Wie bei so, wenn du Film oder Serien guckst, gleich küsst er sie, gleich steigen sie in den Bus. Langweilig, schalt um. Hat doch keiner Bock drauf. Hat jemand Bock auf so eine Gemeinde? Gleich kommt das Lied, das ist, oh, langweilig. Stell dir mal vor, der Heilige Geist haut dir plötzlich rein. Da wird jemand geheilt. Stark, oder? Es passiert das, es passiert jenes. Jemand wird innerlich geheilt durch einen Heilungsprozess, weil manche Dinge, es gibt diese Wunder, das nennt man Wunder, wenn Sachen bäm passieren. Und wenn Dinge prozesshaft passieren, sind das Heilungsprozesse. Und gerade die Seele, da macht es selten bäm. Wer ist so ein bisschen mit Seelsorge vertraut, es macht in der Seele meistens nicht bäm, stimmt's nicht? Wir haben körperlich ein paar Wunder, bäm-Wunder gesehen. Wo du sagst, wow! Beeindruckend. Aber die Seele ist hochkomplex und kompliziert. Das kann manchmal nicht nur Wochen, Monate, manchmal braucht das Jahre. Das ist so. Aber Gott ist gut, er ist der Heiland, er ist der Wiederhersteller und er ist ein guter Vater. Und was Gott wiederherstellen möchte, sind in der Gemeinde, mach nochmal den Text bitte ran, das wäre lieb. Dankeschön. Er möchte das, was er selber ist. Er ist ein Vater. Er ist ein guter Vater. Er ist ein liebender Vater. Und er möchte das in Gemeinde hervorrufen. Geistliche Väter und geistliche Mütter, weil das ist was anderes als so Lehrer oder Zuchtmeister. Noten und Strafe, muss zum Direktor. Sondern, hey, Väter und Mütter, Kind, geht's dir gut? Möchtest du ein bisschen spielen? Geh ein bisschen spielen. Ihr versteht, was ich meine, ja? Väter und Mütter haben das Wohl der Kinder im Auge. Ob das natürliche Kinder sind oder auch geistliche Kinder. Weil manchmal brauchen wir Anspannung in unserem Leben, dann brauchen wir aber auch mal wieder Entspannung. Und das müssen geistliche Väter und Mütter erkennen, was können wir der Gemeinde zumuten. Wie sagt man, das ist zu langweilig, ist auch nicht gut. Aber es braucht immer diese Impulse zum Wachsen. Und da muss eine Gemeinde auch mal so ein bisschen grasen und zur Ruhe kommen, sich lagern dürfen. Versteht ihr? Wenn du nur von einer Aktion zur anderen gehst, wenn es so ein Festival-Ding wird in der Gemeinde, das ist auch nicht gut. Aber ab und zu, so alle paar Monate mal so Highlights, das ist gesund. Das ist was Schönes, wo man sich darauf freuen kann. Aber wenn eine Gemeinde, sag ich mal, oh, nächste Woche ist das schon wieder, übernächste Woche kommt, wenn du nur noch von Ereignis, von Party zu Party, versteht ihr, das ist nicht gesund. Leute, macht das nicht. Lass die Gemeinde auch mal lagern in Ruhe. Die Sachen müssen verdaut werden. Dann ist mal wieder ein starker Impuls zum Wachsen und so weiter. Das ist unheimlich wichtig. Ich finde, also wenn man sich das so anguckt, dann könnte man sagen, Mensch, den Kindern werden ja hier ganz tolle Sachen gesagt, ne? Und eure Sünden sind vergeben und so weiter. Ihr seid jetzt Kinder Gottes und den Heranwachsenden wird auch was ganz Tolles gesagt. Ihr seid stark geworden, weil das Wort Gottes in euch bleibt. Ihr habt den Teufel besiegt. Nee, nicht so, was kommt denn jetzt hier bei Väter und Mütter? Ja, ihr kennt den, der von Anfang ist. Was ist das denn? Hä? Was bedeutet das? Hey, Gott ist der Schöpfer. Das ist ganz wichtig. Vor ihm gibt es nichts. Mit dem Schöpfer beginnt alles. Und wie oft, du kannst das nachprüfen, wie oft steht in der Bibel, auch in den Propheten, Jesaja und so weiter, dass Gott der Schöpfer ist. Im Gegensatz zur Evolutionstheorie. Die Bibel lehrt Kreation, Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Immer wieder wird darauf Bezug genommen. Er ist der Allmächtige. Danke für die Lieder, die wir gesungen haben. Er hat das All, er hat das ganze Weltall geschöpft. Und wenn die Wissenschaftler sagen, wir verstehen das nicht, das Weltall, das dehnt sich aus, wenn die Schöpfung fast unendlich ist, was muss das für ein Schöpfer sein? Du kannst die Schöpfung noch nicht mal begreifen. Und dann finde ich das ganz wichtig, weil durch den Glauben erkennen wir, schreibt der Hebräerbriefschreiber, dass die Welten geschaffen worden sind. Und zwar durch Gott, durch Gottes Wort. Gott hat diese Dinge in Existenz gerufen. Da steht, durch Glauben erkennen wir das. Wissenschaftler, die einen hochbrillanten Verstand haben, müssen doch eigentlich erkennen, dass von nichts nichts kommen kann. Das ist unmöglich. Es kann nicht aus nichts etwas kommen. Wenn Kinder hier in den Raum kommen, die wird sie fragen, ja, dieser Tisch, der ist aus Zufall entstanden. Wenn die Kinder sagen, du bist bekloppt, den hat ein Tischler gemacht. Versteht ihr? Die Stühle sind aus. War so ein bisschen Stoff, waren so ein bisschen Holzplatten und ein bisschen Eisenteile. Und dann kam ein Sturm und dann war das irgendwie zusammen. Klar, wie dieses eine Ding von dem gläubigen Wissenschaftler, der sagte es, die Chance ist genauso groß, dass die Welt durch Zufall entstanden ist, als wenn in der Druckerei eine Explosion ist und dann entsteht ein Wörterbuch, ein Lexikon. Ja, wenn alles wäre ja da in der Druckerei, Papier wäre da, die Buchstaben, alles wäre ja da, dann explodiert da was und der Urknall, ihr versteht. Das ist völliger Blödsinn. Und von Chaos kann nicht Ordnung kommen, es ist unmöglich. Das weiß jeder von uns, wenn du deine Wohnung und deine Küche nicht aufräumst, durch Chaos entsteht noch mehr Chaos. Seid ehrlich, aus Chaos kommt keine Ordnung. Es ist unmöglich, da ist eine ordnende Hand. Und deshalb ist das die Grundlage von allem. Aber wir machen dann ja auch Erfahrungen mit Gott. Wir lernen Gott nicht nur als Schöpfer kennen, nicht nur als Retter. Wir lernen ihn kennen in diesen vielen Namen, wie es ja gibt, Jahwe, Zebaoth, der Herr der Kriegsherrscher, wenn wir in Anfechtung sind, dass wir merken, Gott kämpft für uns, er kämpft unsere Kämpfe. Hey, Gott greift ein immer wieder in unserem Leben, Amen. Und er führt uns, wenn wir durchs dunkle Tal gehen, er versorgt uns, er ist unser guter Hirte, Amen. Wir kennen den, der von Anfang an ist. Wenn wir wachsen und reifen, lernen wir Gott in so vielfältiger Weise kennen, nicht nur als Schöpfer, nicht nur als Retter, nicht nur als Vater, sondern als Versorger, als den, der uns sieht, der auf uns achtet, als den Allmächtigen, aber auch als den Gnädigen. Hey, Gott ist so vielfältig. Geistliche Väter und Mütter haben Gott in seiner Vielfalt erkannt. Es ist immer so dieses Stichwort oft in unserer Kultur und es wird dann oft auch für Perversionen leider verwandt. Vielfalt. Ne? Wir sind ja gerne für Vielfalt. Gott ist ein Gott der Buntheit. Gott ist nicht ein grauer Gott, ist keine graue Eminenz. Er hat das Bunte geschaffen, dass wir es wahrnehmen können. Halleluja! Er hat die Geschmackssinne geschaffen. Wenn wir essen gehen und was Leckeres trinken und so weiter, dass du das schmecken kannst, das hat Gott gemacht. Ist das nicht toll? Die Farben, die explodieren zu sehen, dass du genießen kannst mit deinen Sinnen. Was ist Gott für ein guter Vater, dass er uns das alles schenkt. Und wir dürfen Gott auf so vielfältige Weise kennenlernen. Und Väter und Mütter kennen Gott nicht nur als Vater, sie kennen ihn auf so unterschiedliche Arten und Weisen und dürfen das den Kindern dann auch vermitteln. Das ist wie sie früher die Werbung, wer kennt sie vielleicht noch? Mein Back, dein Back. Nein, Back ist für uns alle da. Kennt das noch jemand? Versteht ihr? Gott ist mein Vater. Da kann man nämlich so egozentrisch werden im Christentum. Das ist mein Vater, das ist mein Daddy. Und das kann man überziehen. Man kann das so dermaßen überziehen, dass Jesus damals schon seinen Jüngern gelehrt hat, so sollt ihr beten. Nicht mein Vater, sondern unser Vater. Ist nicht nur dein Vater. Dein Vater ist auch der Schöpfer der Welt. Dein Vater ist auch der Herr der Kriegsherrscharen, der alle Engelheere befehligt und die Dämonen dann reißaus nehmen müssen. Versteht ihr? Jesus ist der Herr aller Herren. Und wir müssen da vorsichtig sein. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich finde das gut, wenn Menschen erstmal als Kinder diese Vaterschaft kennenlernen und Daddy und Papa, und ist alles in Ordnung. Und man kann das so übertreiben, wenn du dann nämlich mal guckst, wer war als Kind Gottes am nächsten dran am Vater und ist es noch heute?
Jesus.
Wie betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet, Kapitel 17? Oh, Daddy, wir knuddeln so. Lies mal nach, wie er betet. Heiliger Vater. Wenn jemand den Vater kannte, von Ewigkeit her, wenn jemand den Vater kannte, dann Jesus. Seid ihr bei mir? Man kann alles ein bisschen überziehen. Wir müssen aufpassen, dass wir den Allherrscher, auch den Richter, der die ganze Welt richten wird, nicht zu unserem persönlichen Götzen machen, den wir in der Tasche umherführen, sondern es ist der Herr aller. Amen. Er ist der Herr aller. Er ist der Schöpfer. Ich finde das sehr wichtig. Mach deinen Vater im Himmel nicht kleiner, als er ist. Versteht? Man kann das überziehen mit diesem Daddy, Daddy, Daddy. Man kann das überziehen. Überzieh das nicht. Sei dir bewusst, wer dein geistlicher Daddy wirklich ist. Mach dir das bewusst. Und geistliche Väter und Mütter haben das verstanden und haben das erkannt und geben damit nicht groß an, oh, Daddy, oh, wir sind so dick miteinander. Oh. So treten geistliche Väter und Mütter niemals auf. Never. So tritt man in großer Unreife auf. Denn Gott ist viel mehr als nur ein Vater. Er ist so viel mehr, aber er ist grundsätzlich ein Vater. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott bestimmte Dinge in seiner Gemeinde wiederherstellen möchte. Und das ist jetzt überhaupt kein Widerspruch. Mag sich zunächst so anhören. Er möchte seine göttlichen Ordnungen in der Gemeinde wiederherstellen. Er möchte seine Herrlichkeit, die er in die Gemeinde gelegt hat, Jesus hat das gebetet im hohepriesterlichen Gebet, dass die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie die Jünger haben, dass die Gemeinde das hat. Hey, da ist Wachstumspotenzial in der Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde. Amen. Da ist Wachstumspotenzial. Wenn wir das ausstrahlen, wenn die Welt das sieht, dass wir eins sind, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, das ist attraktiv. Das zieht an. Das ist eine Atmosphäre der Herrlichkeit. Und die kann sich lagern in einer Gemeinde. Und ich denke, unsere jetzige Generation hat ein großes Problem. Wir machen ja auch Ehearbeit, wir machen demnächst ein großes Eheding in Kirchheim. Das haben wir wahrscheinlich jetzt vierteljährlich vor, machen wir gleich auch noch anschließend Werbung für. Und der Punkt ist ja, noch nie waren Ehen und Familien so angegriffen wie in unserer heutigen Zeit. Das ist ganz einfach so. Weil der Feind weiß, die Ehe, die Familie, das ist die Struktur, das ist das erste Bündnis, was Gott geschaffen hat. Das erste Bündnis. Noch vor Noah mit dem Regen und so. Er hat Mann und Frau in ein Bündnis miteinander gestellt. Und Jesus nimmt dazu Bezug im Neuen Testament und sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Ehe ist der Kern der Gesellschaft. Der Satan wird immer versuchen, wenn er die Gesellschaft kaputt machen will, die Ehe und die Familie zu zerstören. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und ich habe mich, das war schon über ein Jahrzehnt her, ich habe mal eine ganz interessante wissenschaftliche Studie aus den USA gelesen. Das fand ich so krass. Weil in den Gemeinden haben wir das theoretisch schon immer gewusst und haben immer gesagt, Mensch, wir müssen die Familie und die Ehe wertschätzen, weil der Teufel greift das an. Das war uns geistlich irgendwie bewusst. Aber ich fand das jetzt, was jetzt ich euch sage, so interessant mit wissenschaftlichen Zahlen unterlegt. Ich habe das Beispiel jetzt in der Schnelle nicht mehr gefunden, aber ich konnte mich erinnern, dass ich gelesen hatte, dass in den US-Bundesstaaten, den vielen Bundesstaaten, die sie haben, fiel dann auf, dass ein paar Bundesstaaten wirtschaftlich ganz schlecht dran waren. Und einigen ging es gut. Und dann hat man untersucht, was ist da los in diesen wenigen, denen es richtig schlecht geht. Und jetzt überlegt man, das wurde wissenschaftlich untersucht, und dann kam heraus, In diesen Bundesstaaten ist die Scheidungsrate explizit höher als in allen anderen Bundesstaaten. Und wir wissen das. Wir wissen das aus unserem Umfeld. Ehen leiden nicht nur die Mann und Frau, die dann getrennt werden, wenn sie auseinandergerissen werden. Nicht nur die Kinder sind betroffen, sondern was das für wirtschaftliche Folgen hat. Für ganze Bundesstaaten, versteht ihr? Dann müssen sie Alimente für die zahlen. Und dann kommt ja raus, die Leute meinen, das passte nicht, ich werde nicht glücklich mit dieser Frau, dann muss man noch jemand heiraten. Wir kennen Leute, die sind mittlerweile viermal verheiratet, die können Audi fahren mit vier Ringen. Ja, das ist, ja, das ist schrecklich. Und man hat das auch wissenschaftlich untersucht und hat herausgefunden, jede Ehebeziehung, die dann neu eingegangen wird, sie wird unglücklicher als die vorige. Das ist untersucht worden. Das ist heftig, ihr Lieben. Weil der Punkt ist, dass der Fehler immer bei den anderen gesucht wird. Ich suche die Partnerin oder den Partner, der mich oder die mich glücklich macht. Dass du dich vielleicht verändern musst oder ich, versteht ihr? Dass ich der Partner bin, der meine Frau glücklich macht oder du jemand, der den anderen glücklich macht, das hast du vielleicht noch gar nicht verstanden. Und das ist wichtig, dass wir diese Dinge erkennen. Und ich finde das so krass. Diese Generation kennt nicht gut in dem Sinne Vaterschaft. Das war zur Zeit des Zweiten Weltkrieges noch ein anderes, auch ein Problem, weil die Väter dann in den Krieg gezogen sind. Viele hatten dann keinen Vater mehr. Sie waren Waisen, die waren gefallen im Krieg. Sie sind in Kriegsgefangenschaft geraten. Vaterlos zu sein ist nicht schön. Und trotzdem sei es auch den Müttern gedankt, die da geblieben sind, die Kinder großgezogen haben, die viele Opfer auf sich genommen haben. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist krass. Aber für eine gesunde Entwicklung vom pädagogischen und psychologischen, von der geistlichen Reife und all diesen Sachen ist es notwendig, dass ein Vater und eine Mutter da ist. Und deshalb möchte Gott Vaterschaft, natürlich auch Mutterschaft, aber besonders Vaterschaft in der Gemeinde wiederherstellen. Ich kann mich erinnern, als wir am Anfang hier hinkamen, da waren wie viele Männer im Leitungsteam? Ich kann mich daran erinnern. Ihr auch? Ich kann mich daran erinnern. Und es ist nicht gut, weil, ob es in katholischer Kirche ist, war die großen Big Boss, da spielen immer die Männer, die Frauen rotieren immer, aber es ist nicht gut, wenn Männer sich geistlich raushalten oder zurückziehen und die Frauen alles machen müssen. Ich sage das nicht anklagend. Ihr versteht mich richtig. Amen. Versteht ihr mich richtig? Es ist nicht gut, wenn die Frauen, weil die Männer nicht in ihre Position kommen, da reinspringen müssen. Das überfordert die Frauen. Seid ihr bei mir? Das ist nicht gut. Und deshalb die Botschaft an euch, liebe Männer in dieser Gemeinde, Gott möchte, dass du nicht nur sein Kind bist, Gott möchte, dass du nicht nur heranwächst und reifst, Gott möchte, wenn du länger dabei bist, dass du ein geistlicher Vater bist, der Verantwortung übernimmt. Amen? Das ist so. Es ist ganz einfach so. Und diese Generation kennt teilweise Vaterschaft nicht, weil die Männer abgehauen sind im Weltlichen. Männer gehen einfach weg. Und so ist ein Vater gar nicht da. Und wenn er da ist oft, dann hat er mit dem Familienleben wenig zu tun. Ja, ich verdiene ja das Geld und so weiter. Und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich platt. Und also ist der Vater entweder abgehauen oder der Vater ist körperlich anwesend. Aber für die Kinder vom Pädagogischen, vom Psychologischen, er ist nicht da, weil er abwesend ist. Er ist körperlich da. Und es ist traurig, es ist etwas sehr Trauriges in den Ehen und in den Familien. Und christliche Ehen und Familien sollten sich hier an dieser Stelle sehr unterscheiden. Amen? Sehr stark an dieser Stelle. Und ich glaube, dass Gott Vaterschaft sehr stark wiederherstellen möchte in seiner Gemeinde. Aber ihr Lieben, das ist keine Fast-Food-Nummer, ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter zu werden, das passiert nicht. Ja, ich entscheide mich jetzt dafür. Amen, Gott, ich gebe mich dir hin, ich will ein geistlicher Vater, ich will eine geistliche Mutter werden. Und dann kannst du nicht damit rechnen, dass das morgen so ist. Du kannst auch nicht damit rechnen, dass es vielleicht nächstes Jahr schon soweit ist, weil das ist wirklich ein Wachstumsprozess, da reinzuwachsen. Er möchte natürliche Vaterschaft wiederherstellen in unseren Häusern bei den Christen, aber er möchte auch geistliche Vaterschaft in der Gemeinde wiederherstellen. Und ich sage nochmal, die Mütter machen einen tollen Dienst, wo die Väter gegangen sind, und Frauen machen einen tollen Dienst in der Gemeinde, aber auch Männer müssen in ihre Verantwortung kommen. Ihr seid völlig begeistert. Ich habe vielfach gesehen, dass die Frauen so ein bisschen, nicht so ganz auffällig, aber die Frauen so. Aber die Männer. Ja, Leute, that's the problem. That's the problem. Ihr Männer, ihr seid herausgefordert, eure Position anzunehmen. Und es ist ein weiter Weg. Und Gott macht das in erstaunlicher Weise. Wisst ihr, wie dieser Prozess anfängt? Ich nenne einen wichtigen Punkt, wie dieser Prozess anfängt. Wir lernen, geistliche Väter oder Mütter zu werden, indem wir lernen, unsere Position als geistlicher Sohn oder als geistliche Tochter richtig zu verstehen. Hört sich erstmal komisch an, ne? Du hast doch gerade schon von Kindschaft und so weiter gesprochen. Jetzt muss ich meine Position als Kind verstehen, als Sohn, als Tochter, damit ich Vaterschaft oder Mutterschaft lerne? Wir brauchen vor allem anderen die Erfahrung, wie wir in der richtigen Art und Weise Gottes Söhne und Töchter sein können. Dass wir seine Vaterschaft erleben und sie wertschätzen und sie wahrnehmen und gucken, was macht Gott in seiner Vaterschaft da eigentlich mit uns? Wenn du Vaterschaft, vielleicht auch im Natürlichen, und Mutterschaft nicht gut kennengelernt hast, das persönlich nicht erlebt hast, dann weißt du nicht wirklich, was es bedeutet, ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter zu sein. Hey, es ist so wertvoll, die Erfahrung zu machen, ich bin ein geliebtes Kind. Es ist so schrecklich, wenn Kinder irgendwann rausgehen durch dummes Geschwätz der Eltern, hey, du warst eigentlich ein Unfall. Hallo. Ist das nicht schrecklich? Ich habe so Menschen kennengelernt. Die haben das von ihren Eltern, so einen Spruch gehört, du warst eigentlich ein Unfall. Wisst ihr, was das mit Menschen macht, mit deiner Psyche macht? Ich bin ein Unfall. Ich bin heute hier, nicht in meinem Auftrag, nicht in meinem Namen. Ich bin im Auftrag des Vaters im Himmel hier. Ich habe Worte, die der Vater, die Jesus, die der Heilige Geist mir in mein Herz legt. Und ich möchte dir sagen, dass du existierst, ist kein Zufall. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gewollt. Er hat gewollt, dass du ein Mann bist oder eine Frau, nichts anderes. Amen? Kein rosa Einhorn oder so, sondern er schuf Mann und Frau. Gott hat dich gewollt, er hat dich als Mann oder als Frau geschaffen und er möchte, dass du in deiner Identität glücklich bist, weil hier fängt die Rebellion schon an. Und hier fängt die Zerstörung, das satanische System schon an, wenn Kinder keine Vaterschaft und Mutterschaft erlebt haben, wissen sie nicht, wer sie sind. Wenn du gesunde Vaterschaft und Mutterschaft erlebt hast, weißt du, der ist mein Vater, sie ist meine Mutter, dann weißt du, Gott ist der Vater, der mich gezeugt hat, der mich gerettet und wiedergeboren hat. Meine Identität ist in Christus Jesus. Amen. Ich bin eine neue Schöpfung. Daraus beziehe ich meine Identität. Und es ist so wertvoll, wenn wir darin leben, wenn wir, oh, ich bin geliebt vom Vater im Himmel, ich bin wertgeschätzt, ich bin kein Unfall, ich bin kein Zufall. Gott hat mich mit meinen Gaben und Stärken, und jeder Mensch hat Fehler und Schwächen, wir müssen das mal so sehen, dass Gott ja eine gesamte Welt erschafft, viele Menschen erschafft, und die sollen sich ja alle miteinander ergänzen. Und auch Frau und Mann und Frau sollen zueinander finden, und die sollen sich ja ergänzen. Wenn du perfekt und vollkommen schon bist, dann würde Gott nicht geschrieben haben, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das steht da aber, stimmt's? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ich sage euch heute im Namen von Jesus, wenn du nicht die Gabe der Ehelosigkeit hast, wie der Apostel Paulus, dann bist du nicht zur Ehelosigkeit bestimmt. Weil Menschen, die Gabe der Ehelosigkeit sagen, ich bin absolut glücklich, ich brauche niemanden, niemand fehlt mir. Wenn du diese Gabe nicht hast, und die meisten haben sie nicht, das sind Ausnahmen wie der Apostel Paulus, versteht ihr? Das sind wenige, die das haben, diese Gabe. Dann hast du die Gabe, die so viel verteilt worden ist, die Gabe der Ehe. Und wenn du schon deinen Partner oder deine Partnerin gefunden hast, ist das gut. Aber lebe nicht, wenn du die Gabe der Ehelosigkeit nicht hast, lebe nicht weiter als Single, sondern sage, Herr, wen hast du für mich? Weil es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut. Und Gott fügt Talente und Gaben zusammen, sodass sich wunderbar ergänzt. Deshalb erkenne, wie Gott dich gemacht hat. Und Gott hat dich so lieb, stattet dich mit deinen Gaben und Talenten aus und bringt dich in eine Gemeinschaft, bringt dich in eine Ehe, bringt dich in eine Gemeinde, wo man sich ergänzt und wo wir alle miteinander zusammen die Vaterschaft Gottes feiern. Und auf dieser Reise geht es weiter. Ich habe das geplant, das weiterzumachen. Ich will heute gar nicht fertig werden, aber lass uns doch nochmal dieses Bild einblenden, was ich mit euch mitgebracht habe. Mach noch mal das Bild an. Ich denke, das reicht für heute. Wir kommen jetzt, wir gehen in den Schluss. Könnt ihr das gut lesen? Okay, ich habe schon extra die Farben ein bisschen hochretuschiert, aber das reicht noch nicht. Können wir es? Na gut, ich lese es euch vor. Der Weg zu christlicher Reife ist mit 1000 Fehlern gepflastert. Wir neigen dazu, einander abzuschreiben, Jesus tut das nicht, Gordon MacDonald. Der war vor Jahren mal in Stuttgart auf der Willow Creek Konferenz. Ich habe mehrere Bücher von ihm gelesen, ein wirklich guter geistlicher Leiter, Gordon MacDonald, der Höhen und Tiefen erlebt hat in seinem Leben. Und ich sage es nochmal, der Weg zu christlicher Reife ist mit 1000 Fehlern gepflastert. Wir neigen dazu, einander abzuschreiben, Jesus tut das nicht. Ich finde das so wertvoll. Und dazu die zweite Bibelstelle, weil das ist so krass, ihr Lieben. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister, andere Übersetzungen sagen Zuchtmeister, hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus gezeugt durch das Evangelium. Was wir in Gemeinde weniger oder gar nicht brauchen, sind diese Leute mit dem Zeigefinger. Du. Das hast du aber. Das ist nicht väterlich und nicht mütterlich. Das ist wie beim Volk Israel und sie murrten. Murr. Die Gabe des Murrens habe ich in der Bibel noch nicht gefunden. Du? Und viele sagen, das ist meine Gabe. Murr. Brauchen wir nicht. In der Gemeinde braucht es kein Murr. Es braucht Vaterschaft. Und ich kann euch eins sagen. Ich weiß nicht, ob manche noch kennen, er ist ja mittlerweile beim Herrn, sagt manchen noch der Name Wolfram Kopfermann aus Hamburg etwas früher. Sein Sohn ist der Arne, der Lobpreisleiter. Wolfram Kopfermann war, weil ich erzähle jetzt, wie ich geistliche Vaterschaft erlebt habe. Und das ist wichtig, ihr Lieben. Wolfram Kopfermann war landeskirchlicher, lutherischer Pfarrer in Hamburg, St. Petri. Er hat den Grundkurs des Glaubens erfunden und durch diesen Grundkurs des Glaubens kamen im Hamburger St. Petri über 1000 norddeutsche Heiden zum lebendigen Glauben an Gott. Das ist für deutsche Verhältnisse eine Erweckung, ihr Lieben. Das muss man einfach mal im Nachhinein so deutlich formulieren. Ich bin von meiner theologischen Prägung pentekostal. Allerdings nicht vom BFP, war auch da in den Gemeinden, wir haben ja keine Ausbildungsstätte, aber ich komme aus dem Mühlheimer Verband, der eher evangelikal-charismatisch geprägt ist. Also nicht wie die Wilden, nicht wie Benny Hinn und diese Leute, ne? Sondern biblisch, lehrmäßig gesund, aber nicht überzogen. Wir können tiefe geistliche Dinge erleben, aber wir sind nicht wie die lila Lichter und kleben unter der Decke. Braucht keiner. Amen? Brauchen wir nicht. Was ich mit Wolfram Kopfermann erlebt habe, als ich meine pentekostale Ausbildung beendet hatte, ich war dann in Norddeutschland tätig in den ersten Vikarjahren, Praktikumsjahr. Da war eine Konferenz der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche. Und er war der Leiter. Über 10 Jahre war er Vorsitzender der charismatischen Gemeindeerneuerung in der lutherischen Kirche. Und da hat der Mann gesprochen. Er sprach im Talar. Und es war so beeindruckend. Er hatte ein Konzept, aber er ging im Raum fast umher, ganz ruhig, ganz sachlich. Und ich hatte einige Pfingstkanonen dieser Welt erlebt und gehört. Und was oft in diesen Kreisen gewaltig ist, ist der verbale Ausdruck. Der Herr hat gewaltig gesegnet. Und du sagst, ja, so ein Rinnsal des Segens ist bei mir angekommen. ihr versteht, was ich sagen will. Ihr seid bei mir, ja? Der Mann machte überhaupt kein Aufhebens. Da ging eine Power von diesem Mann aus. Ich kriege Gänsehaut, weil ich kann mich an diese Momente erinnern. Ich dachte, was ist das denn? Ein lutherischer Pfarrer da in seinen weißen Kleidern. Versteht ihr? Was passiert hier? Was geht hier? Ich war völlig beeindruckt. Und der Herr sagt zu mir, lerne von ihm. Okay. Dann habe ich den Kontakt zu ihm gesucht, weil ich ja in Norddeutschland war und er war ja in Hamburg. Und wir haben uns immer weiter kennengelernt und der wurde tatsächlich ein Mentor für mich. Er wurde mein Seelsorger, er wurde mein geistlicher Vater. Ich durfte Wolfram Kopfermann, ein brillanter Theologe, aber eben nicht nur Lehrmeister, sondern wir haben dann erlebt, er war auch dann öfter bei uns, hat bei uns in der Gemeinde gedient. Er war bei uns zu Hause mit Heike Bodecker, die Leitung des prophetischen Dienstes und des Heilungsdienstes hatte. Und da waren unsere Kinder noch klein. Und Wolfram Kopfermann, der große Theologe, rannte Cowboy- und Indianerspielen mit unseren Kindern durch die Wohnung. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Nicht wie wenn manche da in diesen pentekostalen Kreisen so auftreten. Oh, rührt mich nicht an. Sonst weicht die Salbung von mir. Oh, oh, oh. Leute, versteht ihr? Diese ganzen Kaspereien. Wolfram Kopfermann spielt ganz normal mit kleinen Kindern. Kommt die Botschaft an, der war sich dafür nicht zu schade, dieser große Theologe. Dann haben wir einmal, waren wir im Urlaub, weil wir keine guten Finanzen hatten, sind wir in Norddeutschland, sind wir einfach zu Hause geblieben und wir hatten ja dann keine Dienste sonntags bei uns in der Gemeinde, sind wir natürlich nach in die Gemeinde, die er gegründet hat. Er hat ja dann die Landeskirche irgendwann verlassen und die evangelikal-charismatische Ansgar-Kirche gegründet in Hamburg. Dann sind wir natürlich da in die Gemeinde ein paar Mal gegangen. Und er sagte, seid ihr nicht in Urlaub? Hat er uns gesehen? Irgendwann kam er zu uns. Und wir haben dann so rumgedruckt, ich will es ja nicht sagen, wir haben kein Geld. Wir haben gesagt, ja, Deutschland ist ja auch schön. Dann sagt er, redet mit uns. Da sagt er, Moment mal eben, geht in sein Büro, kommt mit einem Umschlag wieder und sagt, das, was da drin ist, ist nicht für eure Gemeinde, das ist für euch persönlich. Wir machen das auf, als wir weggehen, dicke Scheine drin. Richtig dicke Geldscheine, dass wir uns im Urlaub mal was leisten können. Kommt die Botschaft an, die ich euch vermitteln will. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Väter spielen mit den Kindern, Halleluja. Das ist toll. Väter spielen mit den Kindern. Väter merken, wenn es dir nicht gut geht und es drückt irgendwo den Schuh, dann sagen sie, du. Sondern dann gleichen sie deinen Mangel aus. Ich habe das mit einem geistlichen Vater erlebt. Und ich könnte hier heulen vor Freude. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Und Gott möchte das freisetzen in eurer Gemeinde. Lasst uns doch dafür beten, kommt. Wow. Ja, lieber Vater im Himmel, wir machen viele Fehler auf dem Weg zur Reife, auf dem Weg Frucht zu bringen. Und dann verurteilen wir einander, wir schreiben uns ab. Oh, du hast so viele Fehler gemacht. Du kannst gar kein Amt hier in der Gemeinde bekleiden und so weiter. Ach, du beurteilst Dinge so ganz anders. Du hast einen Petrus, der dich 3-mal verleugnet hat, eingesetzt und hast gesagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und hat dich 3-mal verleugnet. Herr, ich bitte dich, dass du mit Gnade kommst, dass du mit Erkenntnis kommst, dass du mit Weisheit kommst in diese Gemeinde. Und deine Herrlichkeit und Vaterschaft und Mutterschaft wiederherstellst. Im Natürlichen. Wir beten auch für unser Land, weil das uns so wehtut, was wir sehen, wie der Feind Dinge weltweit, aber auch gerade hier in Westeuropa zerstört, in unserer Nation, wie Ehen auseinanderbrechen. Wir sagen, leg deinen Schutz auf die Ehen, vor allem auf die christlichen, auf die Ehen und Familien in dieser Gemeinde hier auch. Seid besonders geschützt durch das Wirken Gottes und seiner Engel, die euch beschirmen und beschützen. Und Vater, wir beten, dass du durch deine Impulse geistliche Mütter und Väter in dieser Gemeinde hervorbringst, die nicht abgehoben sind, die Bodenhaftung haben, die Autorität haben, die Liebe haben, die gnadenvoll sind, in Weisheit. Ich bete, dass du das freisetzt hier. Lass diese Gemeinde wachsen und reifen und in die Fülle kommen, die du für sie geplant hast, Vater. In Jesu Namen. Halleluja. Lass uns in dieser Haltung bleiben und